Servus zusammen, oder wie Harry Kane sagt, Service zur neuen Folge des Schwarz-Rot-Podcasts. Lange, lange ist es still um mich geworden, lange gab es keine neuen Folgen, aber für die kommende Saison oder für in Zukunft möchte ich mir vornehmen, einmal im Monat eine Folge aufzunehmen über den FC Ingolstadt 04, speziell über unsere A-Mannschaft und auch über unsere Frauen. Und diese Folgen werden oder sollen immer die gleiche Struktur haben. Erstmal gibt es einen kurzen Blick zurück, was ist im letzten Monat passiert, welche Spiele gab es, wie liefen die, wo stehen wir im Moment tabellarisch, um dann eben einen Ausblick auf den kommenden Monat zu werfen, welche Gegner warten auf uns, wie schätze ich aktuell das Geschehen bei der Mannschaft ein, was sagt das Bauchgefühl, was sagt das Umfeld, und dann geht es natürlich auch um unsere Frauen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, und möchte jetzt auch gar nicht so viel darauf eingehen, warum es letzte Zeit sehr still geworden ist oder es einfach keine Folgen gab. Ich möchte mir in Zukunft häufiger melden und einmal im Monat etwas aufzeichnen über den FC Ingolstadt. Und freue mich natürlich, wenn ihr auch in Zukunft wieder an Bord seid, mich hört, mich weiterempfiehlt. Und wer vielleicht zum ersten Mal meinen Podcast hört oder vielleicht auch noch nicht meinen Blog gelesen hat, ich bin da Max. Bin seit 2004, 5, 6 so umdreht rum Fan des FC Ingolstadt. Mein Großvater war damals schon bei der Gründung mit dabei als Reporter für die Neuburger Rundschau und hat mich damals schon als kleiner Junge mitgenommen und ja, bin dann hängen geblieben beim Club über alle positiven und negativen Zeiten hinweg. Und ja, zu lesen gibt es von mir sozusagen meinen Blog unter schwarzrot-blog.de immer wieder Kommentierungen, Beiträge rund um den FC Ingolstadt. Könnt auch gerne mal in der Vergangenheit stöbern, was früher so los war, was ich früher so geschrieben habe, weil ja schon sehr, sehr viel bisher den FC begleiten durfte und es da sehr, sehr viel zu erzählen gibt, gerade im Hinblick, wenn wir nächstes Jahr 20 Jahre alt werden. Ja, als erstes möchte ich über die Schanzerinnen sprechen. Die sind ja auch schon wieder in den Ligabetrieb eingestiegen in der zweiten Bundesliga. Da ist erfahrungsgemäß für unsere Frauen angesagt, die Klasse zu halten. Letzten Jahren ist das immer sehr, sehr spät gelungen in der Saison. Saisonstarts waren auch immer eher durchwachsen. Und bevor ich so auf die Spiele eingehen möchte, die Schanzerinnen bisher absolviert haben, vielleicht mal einen Überblick einfach, wer ist in der zweiten Frauenbundesliga eigentlich alles mit dabei. Denn die ist wirklich total unter dem Radar. Also die Frauenbundesliga hat ja, ich sage mal, die Öffentlichkeitswirksamkeit ja schon die letzten 2 Jahre nach der Europameisterschaft in England erhöhen können. Die zweite Liga ist ein bisschen unter dem Radar. Wer ist denn da alles so mit dabei? Einmal der SC Sand, klassischer, in Anführungsstrichen, Frauenclub, der unter keiner Lizenzmannschaft hängt. Dann der FSV Gütersloh, Karlsheiß Jena, der SV Meppen, letztes Jahr abgestiegen aus der Frauenbundesliga, dann der Hamburger SV, Aufsteiger, der FC Bayern München 2, die SG Andernach, aber auch ein langjähriger Zweitligist, Borussia Mönchengladbach, aufgestiegen in die zweite Liga, und der SV Weinberg, ebenfalls ein Aufsteiger. Dann kommen unsere Schanzerinnen, dann haben wir noch, es ist den ersten FFC Turbine Potsdam, und der ist doch dem einen oder anderen ein ziemlich starker Begriff, denn Turbine Potsdam war lange, lange Zeit ein sehr erfolgreicher Club in der Frauenbundesliga, einer der ersten, bevor die großen Lizenzteams Wolfsburg, Bayern eingestiegen sind, groß ins Frauenfußballgeschäft. Traditionsklub, der letztes Jahr leider aus der ersten Liga abgestiegen ist. Und dann haben wir noch 3 zweite Mannschaften, die TSG Hoffenheim 2, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg 2. Also alles sehr, sehr starke Unterbauten von den Erstligisten, denn Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg und München sind ja in der ersten Frauenbundesliga vertreten. Das ist so das Feld, mit dem es unsere Mannschaft in dieser Saison zu tun bekommt. Und die Frauen haben in dieser Saison bereits 3 Partien hinter sich. Im DFB-Pokal gab es leider eine 2-3 Niederlage gegen Karlsruhe Jena. Sind die Frauen ausgeschieden. Letztes Jahr ging es in die zweite Hauptrunde. Also das ist DFB-Pokal. Das DFB-Pokal, Thema, das begleitet nicht nur die Männer sehr stark, sondern auch die Mädels. Beziehungsweise sie haben ja wenigstens mitgespielt, die Männer waren gar nicht dabei. Zum Liga-Auftakt gab es dann gegen die SG Andernach 0-2. Zu Hause, und heute am Bartelmarkt Sonntag hat die Mannschaft sehr, sehr spät noch das 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach erzielen können und damit den ersten Punktgewinn verbuchen können. Damit, sage ich mal, ein Saisonstart, der nicht gut, nicht schlecht ist, nach 2 Spielen ein Punkt, 2:4 Tore, das ist okay. Wie gesagt, erfahrungsgemäß waren die Saisonstarts der Frauen in den letzten Jahren eher immer durchschnittlich und in dieser Liga mit dieser hohen Leistungsdichte, wo es ja auch doch einige Mannschaften gibt, die natürlich den Anspruch erheben, in die Bundesliga aufsteigen zu wollen, wo auch mit dem HSV eine bockstarke Lizenzmannschaft mit ordentlich finanziellem Background da ist, wird es dieses Jahr auch wieder sehr ambitioniert, in dieser Liga den Klassenerhalt zu schaffen. Aber in den letzten Jahren ist es auch Gott sei Dank gelungen. Und darum drücken wir den Frauen die Daumen, dass das auch dieses Jahr klappen wird. Ja, die dritte Liga hat begonnen für unsere erste Mannschaft, für unsere Männer. Und der Saisonstart sagen wir es mal, okay. 4 Spiele, 4 Punkte, eine Niederlage, ein Sieg, ein Remis, 2 Niederlagen, 7:6 Tore. Das ist in Ordnung und möchte auch hier einen kurzen Blick einfach zurückwerfen auf die Spiele, die bisher bestritten worden sind von unserer ersten Herrenmannschaft. Ja, der erste Spieltag in der dritten Liga bei Erzgebirge Aue gibt leichtere Aufgaben. Ich habe das Spiel so erlebt, dass das so ein typisches Drittliga-Auftaktspiel war, wo keiner so recht sich aus der Reserve gelockt hat. Die Defensive von uns hat mir sehr gut gefallen, wirkte sehr stabil. Offensiv ging halt relativ wenig zusammen. Aue hatte auch die besseren Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, am Ende unglückliches 1:0, wo Aue einfach das Matchglück hatte. Am Ende des Tages kein Beinbruch. Dann gab es zwischen dem Aue-Spiel und dem Heimspielauftakt gegen den Hallischen FC noch eine Partie im Toto-Pokal in der zweiten Runde gegen den Bezirksligisten SV Manching. Die Aufgabe wurde standesgemäß mit 0:8 gelöst. Souveräner Sieg. Gibt nicht viel zu erzählen. Meiner Ansicht nach relativ wenig auch zu bewerten, wenn es gegen den Bezirksligisten geht, ohne natürlich jetzt Manching abwerten zu wollen. Aber es war eine Pflichtaufgabe und die hat die Mannschaft gut gemeistert. Und ja, Heimspielauftakt gegen den Hallischen FC. 4:0 am Ende. Ein sehr, sehr guter Auftritt der Mannschaft. Sehr positiv aufgefallen ist einmal Marcel Kostli mit 2 Toren. Die neue Dreier-Fünfer-Kette kommt seinem Spielstil auf jeden Fall so der Eindruck wesentlich besser entgegen, weil er viel mehr Wege nach vorne gehen kann, ohne hinten eine Lücke zu reißen und kann da einfach auch seine Geschwindigkeit und auch seine guten Flanken viel, viel besser ausspielen. Das hat man gegen Halle gesehen. Und natürlich gab es dann auch noch eine Geschichte, die wirklich nur der Fußball schreiben kann. Julian Kügel, ein spätberufener von Michael Kölner nach oben gezogen von der U21, war da eigentlich als Spieler vorgesehen, der die Mannschaft führen soll, weil er ja schon mittlerweile 26 ist. Aber ja, Michael Kölner hat den eher zufällig entdeckt, mittrainieren lassen bei den Profis, hat bei den Testspielen auch gespielt und konnte ihn da überzeugen und wurde jetzt mit dem Profivertrag belohnt. Und auch gleich mit Startelf einsetzen und gegen den Hallischen FC. Wie soll es auch anders sein, hat er gleich sein Tor erzielt. Eine wirklich tolle Geschichte für Julian Kügel. Ob damit im Sturm die Transfergeschichten abgeschlossen sind, bleibt noch abzuwarten, ob der FC Ingolstadt dann nochmal tätig wird. Offiziell heißt es, der Markt wird sondiert. Julian Kügel und auch der zweite Neuzugang, Jannik Maus, haben jedenfalls jetzt schon Tore erzielt und damit ja, Zielsicherheit bewiesen. Sind wir nicht immer so gewohnt von unseren Stürmern die letzten Jahre. Mal gucken, ob da Grilic noch nachlegen wird. Ja, nach dem 4:0 ging es zumindest mir so. Sehr, sehr positiven Gefühl aus der Partie rausgegangen. 4:0 gegen Halle kann man machen. Ist auch schon wirklich lange her, dass wir mit 4 Toren Unterschied zu Hause gewonnen haben. Und nach den letzten, sagen wir mal, Jahren sind wir ja zu Hause auch, was das Thema gute Auftritte angeht, ja nicht sonderlich verwöhnt gewesen in Ingolstadt. Fuhren wir schon mit einem relativ guten Magen nach Münster. Und ich habe mir ja sehr selbstbewusst bei meinem Blogbeitrag zum Spiel gegen Halle dazu hinreißen lassen, dass das Spiel gegen Münster eigentlich eine Pflichtaufgabe ist. im Hinblick auf die Aufgaben, die in Zukunft noch kommen, weil Preußen Münster letztes Jahr beziehungsweise mit dieser Saison aus der Regionalliga West aufgestiegen ist und zurückgekehrt ist in die dritte Liga. Ja, wenn man sich da mal nicht getäuscht hat. Gegen Münster hat die Mannschaft eigentlich über 90 Minuten hin komplett enttäuscht, vor allem was die Offensive anging. Defensiv stand man sehr, sehr lange, sehr stabil. Vorne war es, naja, wie gesagt, sehr, sehr ausbaufähig. Im Mittelfeld ging auch wenig zusammen. War, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften jetzt nicht so der Fußball-Leckerbissen. Yannick Mause stand dann bei der 1-0-Führung nach einer Ecke da, wo er stehen muss. Zweiten Pfosten, hat das Ding über die Linie gedrückt. Aber dann hat eben die Mannschaft verpasst, das Spiel in die Richtung zu drücken, wo es hingehört, nämlich in unsere Richtung. Ja, und so ist dann Preußen Münster bei der Rückkehr in die dritte Liga richtig stark zurückgekommen. Und ein gewisser Malik Badmaz hat dann gleich mal zweimal eingenetzt. In der 61. Minute mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck und der 88. nachgelegt. Und dann in der Nachspielzeit hat er noch André Wouten mit 3 zu 1 nachgelegt. Und so stand dann die erste Klatsche, sozusagen der erste Rückschlag, gleich mal wieder im Haus. Was auch noch erwähnenswert ist, Marius Funk hat einen Fallelfmeter gehalten von Wegkamp. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 0 zu 1 für den FCI. Und das hätte eigentlich ein schönes Signal sein können an die Mannschaft, aber Badmaz hat einen guten Tag erwischt. Und aber auch eine Abwehr, die ja gegen Münster nicht so ganz auf der Höhe war. So, zwei Spiele, eine Niederlage, ein Sieg. Mal gucken, was kommt. Dann stand eben am vergangenen Samstag, am Bartelmann-Samstag, das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken an. Und das war auch, fand ich schon, ein Spiel im Vorfeld, das man als Gradmesser bezeichnen kann. Denn Saarbrücken ist ja auch einer der großen Aufstiegsfavoriten für die zweite Liga. Waren jetzt die letzten 2 Jahre immer oben im oberen Drittel mit dabei. Haben sich in der dritten Liga richtig schön kommod glücklich gemacht. Haben eine eingespielte Mannschaft. Und in den letzten Spielen hat man sich gegen Saarbrücken auch immer sehr, sehr schwer getan. Wenn auch, es auch immer relativ viele Tore gab, das muss man auch dazu sagen. Haben sich beide Teams relativ wenig geschenkt. Man hat gut angefangen mit Benjamin Kanoric, der nach einer Vorlage von Marcel Kostli freistehend das 1-0 erzielt hat. Und dann ist halt natürlich wieder das passiert, so Geschichten, wo man manchmal das Gefühl hat, dass wir irgendwie prädestiniert für sowas sind. Patrick Schmidt, Eckschanzer letztes Jahr, noch die Fußballschuhe bei uns geschnürt, trifft nach einer Flanke von Julian Gunther Schmidt. Ryan Malone hat unmittelbar nach wieder am Pfiff Schmidt den Ball in die Füße gespielt, Flanke, und dann hat Paddy eingeköpft. Da ist da gestanden, wo ein Stürmer stehen muss. Und schwuppdiwupp stand es 1 zu 1. In der zweiten Halbzeit lief es dann genau umgekehrt. Da hat dann der 1. FC Saarbrücken vorgelegt, wieder Patrick Schmidt mit dem 2 zu 1. War stand die Abwehr auch ziemlich blank. Und Yannick Mause hat in der 60. Minute dann auch ein sehr, sehr kurioses Tor geschossen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. War vielleicht die Florentaler schon eine Gedächtnisflanke gegen Mainz. Wobei mir die von Yannick Mause noch besser gefallen hat. Zwischen 16er und Seitenauslinie. Einfach mal flach geflankt, Ball aufgesetzt, wird länger, länger, länger in Pfosten, Tor 2-2. Ja, dann muss man sagen, hat Saarbrücken aber danach, finde ich, schon noch richtig Gas gegeben und versucht, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Civinovic mit einer Monstergrätsche kurz vor Schluss, nachdem Marius Funk schon geschlagen hat, nach dem Wer hat geschossen, Marcel Gauss. Auch ein Eckschanzer war das große Auflaufen der Ex-Ingolstädter und ebenfalls noch auf der Bank war dann Tim Chivea. Und wenn man Günther Schmidt dazu zählt, waren es 4 Eckschanzer, die zurückgekehrt sind in alte Wirkungsstätte. Und ja, die zweite Halbzeit war dann hinten raus, finde ich, relativ ausgeglichen. Saarbrücken hat dann die große Chance, wie eben erwähnt, noch 3 zu 2 zu stellen. Nur in der ersten Halbzeit war es halt Yannick Mause und das fand ich persönlich in der Beobachtung sehr, sehr spannend. Er war ultra frustriert, dass er diese beiden Großchancen nicht verwerten konnte, wo er eigentlich zweimal in der gleichen Situation, halblinke Position, so aus 18 Metern abzieht, einfach zu wenig Druck hinterm Ball bekommt und der Torwart dann eben den Ball zur Ecke klären kann. Das sind natürlich eigentlich Schüsse, die sitzen müssen, keine Frage. Hat sich auch ja, ziemlich geärgert mit Gesten und war enttäuscht. Ist dann trotzdem noch zu seinem Treffer gekommen. Kommt ja, wie gesagt, auch mit der Referenz, dass er letztes Jahr Regionalliga West Torschützenkönig war, in Diensten von Alemannia Aachen. Und ja, am Ende war es 1-2-2, glaube ich, mit denen beide Mannschaften leben können. Es waren 2-2 der besseren Sorte. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon früher den Weg bereiten können. Saarbrücken hat es in der zweiten Halbzeit nicht getan. Ist okay. Also ein Saisonstart, der bisher noch nicht so ganz darauf schließen lässt, wo die Reise hingeht. Allerdings finde ich, dass die Mannschaft auf jeden Fall, also dass es bisher ein recht harmonisches Gesamtbild gibt. Und man auch gemerkt hat, dass im Vergleich zu den letzten 2, 3 Saisons sich sehr viele Gedanken gemacht worden sind, was die Mannschaft einfach braucht. Und bisher greifen die Mechanismen relativ gut. Man muss dazu sagen, dass die Dreier-Fünfer-Kette hat jetzt natürlich gegen Münster und auch gegen Saarbrücken nicht einen stabilen Eindruck gemacht. Fand Ryan Malone hat in der einen oder anderen Aktion sehr unglücklich gewirkt gegen Saarbrücken. War nicht so dolle. Dann auch Simon Lorenz, ausbaufähige Leistung gegen Saarbrücken, hat er auf der 6, steht auf der 8 gespielt, bisschen vorgezogen. Leon Govara kann man ein bisschen schwierig einschätzen, gerade sehr, sehr schneller Spieler, auch jemand, der einen Zweikampf nicht meidet. Ist aber auch vielleicht jemand, der einfach dem Spiel in Zukunft nochmal einen Stempel aufdrücken kann. Klar, Lukas Fröde, Dirigent im Mittelfeld, übernimmt auch die Verantwortung, ist auch präsent, ist laut. Yannick Deichmann finde ich bis jetzt sehr, sehr interessant. Rennt wie ein Ochse, also ein relativ kleiner Spieler, der unglaublich viel Power auf den Platz bringt, der seine Mitspieler auch mitreißt. Inwiefern er, wie gesagt, dann noch eine höhere, eine bessere, eine gewichtigere Rolle übernimmt in der Offensive, bleibt abzuwarten. Hat er bisher bei der einen oder anderen Aktion auch einfach ein bisschen unglücklich gewirkt, wenn es Richtung im 16er war oder wenn eine Flanke kam, aber auf jeden Fall vom Engagement her, von der Körpersprache, vom Auftreten her eigentlich genau das, was wir gebraucht haben. Benjamin Kanoric hat jetzt auch eine tolle Visitenkarte abgegeben gegen Saarbrücken, ist auch jemand, auf den man bauen kann. Felix Keitel, auch natürlich ein Spieler, der vor allem in der Vorbereitung durch Tore geglänzt hat, spielt im Vergleich zu seinem Vater, der ja ein Defensivspieler war, ein Sechser alter Schule, spielt er ja eher einen offensiveren Part, einen zentraleren Part als eher defensiv. Bin noch nicht so ganz sicher, welche Rolle er in Zukunft einnehmen kann. Laboriert jetzt leider eine Oberschenkelverletzung, wird eine Zeit lang fehlen. Glaube ich, ist aber jemand, der im Mittelfeld schon eine Rolle spielen kann, auch in dieser Saison, wenn er einfach weiter hart arbeitet und auch eben gute Leistungen zeigt. Glaube ich, haben wir da sehr viel Freude mit ihm und dass Michael Köllner auch auf junge Spieler setzt, das beweist er auch damit mit Mladen Cvijanović, der ist glaube ich 19, wirkt unglaublich abgeklärt auf dem Platz, ja. Fand ich gegen Saarbrücken Wahnsinn. Ist auch so ein Verteidiger, finde ich, nur so der alten Schule, so der auch mal nicht zurückschreckt, mal einen Ball abzugrätschen oder so, der sehr aggressives Auftreten hat auf dem Platz. Liegt vielleicht auch an seiner Mimik einfach, ja, so, dass er da einfach so entschlossen wirkt. Aber ist, glaube ich, schon jemand, der enormes Potenzial hat, ja, und echt viel zeigen kann. Thomas Rausch, Brian Kayo, bisher noch nicht zum Einsatz gekommen, beziehungsweise Kayo verletzt. Maxim Tütken, glaube ich, braucht man nicht weiter drüber reden. Julian Kügel, Yannick Mause. Julian Kügel hat einen Start nach Maß gehabt gegen Hallischen FC. Gute Körpersprache, auch recht schnell, sehr robust. Natürlich jetzt den anderen Spielen danach nicht so krass im Fokus gewesen, was vielleicht auch daran liegt, dass er einfach auch nicht so oft gesucht wurde. Oder auch dann versucht der Nick Mause dann einfach auch ins Spiel zu bringen, so wie gegen Saarbrücken. Tut mir jetzt noch ein bisschen schwer, das so richtig zu bewerten, aber in Summe muss man sagen, tritt die Mannschaft in vielen Belangen sehr körperlich auf, sehr aggressiv auf, versucht hoch zu pressen. Und ich glaube, man erkennt schon einfach eine Idee, die Michael Köllner mit der Mannschaft hat. Man erkennt auch, dass sich insgesamt sehr, sehr viele Gedanken gemacht worden sind, wie diese Mannschaft zusammengestellt werden soll, wer welchen Platz einnehmen soll in dieser Mannschaft. Das kennen wir so auch nicht, haben wir in den letzten Jahren auch anders erlebt. Ist meiner Ansicht nach nicht so konzeptionell einfach eingekauft worden, mit wo man aktiven Trainer auch so in Kontakt hat, wo wir eigentlich hinwollen. Ob jetzt noch nachgelegt wird, zum Beispiel einfach in der Offensive, im Sturm, vorher schon erwähnt, keine Ahnung, wird man sehen. Es ist aber bisher finde ich schon einfach bemerkbar, dass die Mannschaft Bock hat. Natürlich stehen wir jetzt so ein bisschen im Nirvana der Tabelle, aber das ist nicht alles. Die Auftritte passen und mal gucken, was dann der nächste Monat bringt, denn der könnte nämlich richtig interessant werden. Ja, der September wird ein heißer Monat für die Mannschaft. Wenn man sich nicht anguckt, gegen wen es dann die nächsten Wochen so geht, wird man dann, glaube ich, definitiv sagen können, zu was die Mannschaft in der Lage ist und wo die Reise hingeht. Weil wenn es gegen diese Gegner nicht klappt, dann wird es im ersten Drittel wahrscheinlich schwer. Wenn es klappt, könnte die Mannschaft durchaus für Höheres berufen sein. Und da geht es am kommenden Samstag, 2.9.14 Uhr, erstmal zu Dynamo Dresden, dem aktuellen Tabellenführer. Und Dynamo hat, nachdem es letztes Jahr am letzten Spieltag unter beide Striche ging, richtig, richtig Blut geleckt. Die wollen unbedingt wieder hoch in die zweite Bundesliga. Haben das jetzt auch mit einem tollen Saisonstart untermauert, dass sie das wollen. Stefan Kutschke hat übrigens im letzten Spiel kein Elfmetertor erzielt, sondern ein normales Tor. Auch crazy. Mal gucken, ob uns dann gegen Dresden wieder das Eckschanzer-Syndrom erleidet. Ja, es geht dann auch relativ zackig weiter. Die Woche drauf, Toto-Pokal, zweite Runde gegen den Jahn Regensburg. Ja, ich habe es mir vor der Auslosung schon gedacht. Wahrscheinlich wird es ein großer, in Anführungsstrichen, also ein Club, ein Drittligist. 60 war weg, weil dass er der Wunschclub war von einem Kreispokalsieger. Und dann wären halt auch noch so Mannschaften wie Pippins oder Würzburg im Topf gewesen. Das wurde der Jahn. Wir haben Heimrecht. Terminierung steht noch aus, final. Irgendwo zwischen 5. und 12. September wird die Partie ausgetragen. Und natürlich für unsere Mannschaft ganz klar erstens mal ein Pflichtsieg aus mehrerer Perspektiven. Erstens mal für den DFB-Pokal berechtigen die Plätze 1 bis 4 in der dritten Liga. Wenn wir das nicht schaffen und im Toto-Pokal die rausfliegen einfach, dann war es das. Und wenn wir halt dann nicht unter die Top 4 kommen, und das würde ich jetzt mich am Anfang der Saison nicht wirklich drauf verbürgen, dass wir das schaffen. Und die zweite Perspektive ist natürlich auch, dass der letzte Derby-Sieg gegen den Jahn schon ganz, ganz lange her ist. Und das ist echt bitter. Ich gucke jetzt gerade parallel, schlecht vorher recherchiert. Wenn ich es richtig lese, war es am 19.04.2013 ein 2:1-Sieg gegen den Jahn. Ansonsten 2-4 für Regensburg, 3-2, 2-1, 2-1, 3-0, 1-1. Also, die Mannschaft ist da, was das angeht, absolut in der Pflicht, zweierlei Hinsicht. Und es wäre wirklich auch für die Fans natürlich oder für uns alle gleich relativ früh zur Saisonbeginn eine richtig geile Sache, wenn wir dann gegen Jahn gewinnen würden. Klar, das Donnerstadt-Derby, Bilanz insgesamt 10 Spiele waren es insgesamt. Dritte Liga 2 Partien und in der 8. Liga, also in der zweiten Bundesliga 8. 3 Siege FCI, 2 Remis und 5 Siege vom Jahn Regensburg. Also die Bilanz, die braucht dringend aufhübschen. Guter Zeitpunkt, damit loszulegen. Und ja, weil es so schön ist, geht es dann auch gleich knallig, richtig schön mit einem ambitionierten Programm weiter. 16.09., 16:30 Uhr, das Samstag-Topspiel gegen TSV 68 München zu Hause. Am sechsten Spieltag, 60 ja auch eher so lala reingestartet in die Saison. Irgendwie ambitioniert für den Aufstieg, irgendwie auch nicht. Wird trotzdem wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr spannendes Spiel und auch da ist es ja so, nachdem es letztes Jahr zu Hause richtig eins auf die Nase gab. Und auch unter Gino Capretti hat die Mannschaft da auch schon was gut zu machen. Am 24.09. geht es dann am siebten Spieltag auch am Sonntag um 16:30 Uhr zum SC Freiburg 2. Haben letztes Jahr auch nicht so gut ausgeguckt. Auch schwieriger Gegner und am achten Spieltag, 30.09. dann ein Aufsteiger zu Gast im Sportpark und zwar der SSV Ulm. Das erste Mal, dass beide Mannschaften beim Pflichtspiel aufeinandertreffen. Ulm war ja jetzt 20 Jahre lang nicht im Profifußball vertreten. Ist in den Niederungen der Regionalligen und Oberligen rumgehüpft, ist jetzt zurückgekommen. Die Liga haben jetzt auch ordentlich Zuschauer gehabt in den ersten Heimspielen und ja, sind auch gut in die Saison gestartet. Richtig Euphorie in der Stadt. Schöne Sache. Das Duell dann gegen die Spatzen am 30.09. Also ein sehr ambitionierter September, ein richtig heißes September. Ich bin gespannt. Ich möchte jetzt im Moment keine Prognose wagen, wenn ich ehrlich bin, wie viele Punkte wir da am Ende holen. Wird wie gesagt interessant, einfach wie die Mannschaft da die Aufgaben löst. Gegen Dresden wird es schon, glaube ich, ein Spiel, das unangenehm wird einfach, aber einfach das Publikum in Dresden. Wir haben letzten Mal ja auch gegen Dynamo nie so gut ausgeschaut. Und ja, jetzt ist halt wie gesagt, die große Sache, sich dagegen zu stemmen, könnte vielleicht der Mannschaft einfach entgegenkommen, dass sie das eben da das Thema defensive Stabilität, die ja die Mannschaft ja schon angedeutet hat, einfach zum Tragen kommt und man einfach Dynamo kommen lässt. Nach dem Spiel ist es ja schon, haben ja, hat ja Kanadic und Cvirotic schon sehr selbstbewusst angemerkt, wir werden uns aufs Spiel einfach gut vorbereiten und dann uns den Gegner gut anschauen und dann werden wir ja, die richtigen Antworten drauf finden. Sehr selbstbewusste Aussage. Und mal gucken. Wird auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Gucken wir auch mal auf die Bilanz. Gegen Dynamo Dresden gab es insgesamt 12 Partien davon, 18 Partien, Entschuldigung, 12 davon in der zweiten Liga, 6 in der dritten Liga. Fünfmal gewann Dynamo, siebenmal ging es unentschieden aus und sechsmal gewannen wir die Partien. Also ist richtig gut. So, allerdings in Dresden sah es dann nicht immer so toll aus. Im Juli 2021 gab es ein 3-0 in der zweiten Liga. Und dann auch zum Beispiel 2018, 25.11. ebenfalls in der zweiten Liga ein 2-0 Niederlage. Also in Dresden sah es jetzt immer nicht so gut aus. Dritten Liga haben wir auch schon hier 27.02. 4-0 verloren. Gegen Dynamo, März 23, 3-2 gegen Dynamo. Also in Dresden ist die Bilanz jetzt nicht so Granate. Also guter Moment, damit aufzuräumen. Und ich denke, das wird in Summe dann auch der Monat zeigen, wie wir am Ende rauskommen. Der Monat wird ein Stimmungstest werden fürs Umfeld, für die Mannschaft, wo man jetzt einfach auch sieht, wie gut ist diese Mannschaft jetzt auch schon eingespielt, welche Idee gibt es. Können wir jetzt schon gegen solche Gegner bestehen? Und die eine oder andere Mannschaft wird sich auch bis dahin noch fangen. Wenn wir jetzt nämlich mal kurz auf die Tabelle blicken, zum Abschluss unserer Vorschau auf den kommenden Monat, fangen wir unten an. Der SC Freiburg im Moment Tabellenletzter mit 2 Punkten, noch kein Spiel gewonnen, genauso wie der MSV Duisburg, bisher auch noch sieglos. Und oben Dynamo Dresden, 9 Punkte vor der Spielvereinigung Unterhaching, die auch richtig gut aus den Startlöchern rausgekommen ist. Augsburg, thank you, Haching, aus dem Pokal rausgefördert haben mit 3-2. Und danach kommt dann gleich Erzgebirge Aue, natürlich auch ein Team, das definitiven Anspruch erhebt, aufsteigen zu wollen, weil sich natürlich Aue auch nicht dauerhaft in der dritten Liga sieht. Platz 4, SV Sandhausen, die ja gefühlt zwei komplette Mannschaften gekauft haben im Sommer. Sind auch relativ gut unterwegs mit 7 Punkten aus 4 Spielen. Dann kommt Viktoria Köln, 60, Lübeck, Regensburg mit 6 Punkten, Saarbrücken mit 5. Also da ist dann schon dieses schöne Mittelfeld. Und wir reihen uns im Moment auf Platz 13 ein mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Ja, ein Punkt Vorsprung auf dem 17. auf dem Abstiegsplatz und 3 Rückstand auf dem Relegationsplatz. Also das ist halt, die Tabelle ist jetzt im Moment nicht so aussagekräftig, im Moment noch nicht. Das kann sich aber dann mit Abschluss des September definitiv ändern. Und ja, ich bin mega gespannt auf die Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wird echt super, super interessant. Und dann blicken wir zum Abschluss noch auf das Programm im September für unsere Frauen. Ja, im September stehen für unsere Schanzerinnen genau 2 Partien an. Am 3.9. geht es gegen den HSV, Aufsteiger, hoher Norden, ambitioniert natürlich ohne Ende. Und dann am 17.9. gegen den SV Meppen, Bundesliga-Absteiger. Auch eine spannende Aufgabe, also 2 Partien. Und dann wird man auch bei den Mädels, glaube ich, definitiv abschätzen können, wo denn die Reise hingeht, ob man sich ein bisschen von unten lösen kann, möglicherweise, oder direkt gleich im Keller festhängt. Für alle, die Spiele verfolgen wollen der Frauen, das geht mittlerweile jetzt auch im Stream. Und zwar Sport Total TV streamt die zweite Frauen-Bundesliga und zwar komplett. Spielen meistens ja sonntags um 11 Uhr oder auch machen wir um 14 Uhr, müssen wir mal den Termin checken. Und diese Partien könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel Magenta-Kunden bereit seid, bei Magenta euch anschauen. Ansonsten könnt ihr euch bei Sport TV, Total TV auch einfach registrieren. Da wurde unter anderem ja auch das Halbfinale des FCIs gegen den ATSV Erlangen im Toto-Pokal letztes Jahr gestreamt. Und gibt sogar Kommentar bei den Frauen. Ja, also auch cool. Sogar recht guter Kommentar, habe ich gemerkt. Habe es mir heute schon angeschaut. Gladbach gegen Ingolstadt. Also, wenn ihr da Zeit und Lust habt, schaut doch gerne rein. Unterstützt unsere Mädels und natürlich ansonsten auch gerne natürlich vor Ort im TV-Stadion. Finden die Heimspiele statt und die Mädels haben auch einen eigenen Instagram-Kanal, die Schanzerinnen. Guckt da mal vorbei, unterstützt unsere Mädels. Haben sie es definitiv verdient, die letzten Jahre da einen guten Job gemacht und hoffen wir alle, dass sie den Klassenerhalt schaffen und uns da in Zukunft auch noch Freude bereiten werden. Ja, das war's schon wieder mit der Rückkehrfolge von Schwarz-Rot oder dem Podcast über den FC Ingolstadt. Ich freue mich, wenn er auch bei der nächsten Folge dann Ende September wieder einschaltet und dann werden wir sehen, wie wir auf diesen Monat zurückblicken, wie wir dann auf den Oktober schauen. Ja, drückt unserer Mannschaft weiterhin die Daumen, egal, Frauen, Männer, whatever. Seid dabei im Stadion und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ansonsten auf Twitter findet ihr mich mit unter schwarzrotblog, ansonsten auch unter schwarzrot-blog.de gibt es dann die Dinge zu lesen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und spätestens euren Freunden ihn teilt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bis dahin, Servus.